Jetzt haben wir schon einige Folgen darüber gesprochen, wie die USA dort gelandet sind, wo sie heute sind.
Nämlich, dass in vielen Bereichen ein Riss durchs Land geht.
Ja, aber wir müssen heute endlich über eine kleine Sache sprechen, die da immer wieder reinspielt. Also je nachdem, welche Perspektive man da hat, kann man sagen, es ist ein Megaproblem oder die Lösung.
Ja, je nach Interpretation vermutlich.
Mhm. Es geht nämlich um die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist seit 1789 in Kraft und sie hat das Ziel, die 13 Ex-Kolonien Großbritanniens zu vereinen, um Gerechtigkeit und Frieden zu etablieren, gemeinsam das Land zu verteidigen, den Wohlstand zu fördern und die Segnungen der Freiheit auch für die Nachwelt zu bewahren. Die Verfassung, ein Dokument, das vielen aufstrebenden Nationen im 19. und 20. oder frühen 20. Jahrhundert als Inspiration für die Entwicklung ihrer eigenen Regierungen dient. Und damit hat sie nicht nur die USA, sondern auch eigentlich die moderne Welt so stark beeinflusst, wie, das könnte man jetzt behaupten, wie vielleicht sonst nur die Bibel.
Ja, stimmt schon. Die Amerikaner und Amerikanerinnen sind unfassbar stolz auf ihre Verfassung. Ich glaube, das ist immer etwas, das mir, egal wo ich in den USA bin, immer wieder begegnet.
Ja, man darf halt nicht vergessen, sie ist vor Ewigkeiten von weißen Männern geschrieben worden. Ist wahnsinnig schwer zu verändern. Und ich würde fast behaupten, dass sie zumindest in Teilen mehr spaltet, als dass sie vereint. Mhm. Na, es kommt nämlich ganz doll darauf an, wer diese Verfassung auslegt. Also wer sie wie interpretiert. Jemand mit einem liberalen Hintergrund oder mit einem konservativen Mindset. Also da guckt man sehr unterschiedlich drauf. Ob man jetzt Republikaner oder Demokrat ist. Also die Verfassung ist zu einem, ja, ich würde sagen, umkämpften Dokument geworden. Aber der tiefe Riss in der amerikanischen Gesellschaft, dieser oft beschworene Kulturkampf zwischen liberal und konservativ, der zeigt sich an der Verfassung besonders gut. Ein Beispiel dafür ist ein Urteil des Supreme Courts vom Juli 2024.
Also vom Verfassungsgericht der USA.
Genau, also der Supreme Court ist im Grunde genommen der Dreh- und Angelpunkt für alles, worum es in dieser Folge geht. Weil er die Verfassung der Vereinigten Staaten auslegt, also interpretiert. 2 Wochen vor dem Attentat auf Donald Trump am 14. Juli 2024 hat der Supreme Court ein Urteil gefällt, das sagt, Präsidenten der USA, auch ehemalige, sind unter bestimmten Umständen immun gegen Strafverfolgung. Das betrifft vor allem Handlungen und Entscheidungen, die sie im Amt treffen. Allerdings, das darf man auch nicht vergessen, stehen Präsidenten nicht grundsätzlich über dem Gesetz. Und das sagt auch dieses Urteil. Gerichte müssen also zwischen offiziellen und nicht offiziellen Handlungen unterscheiden. Im Hintergrund sind natürlich die vielen Prozesse gegen Trump. Die Konservativen, also die Republikaner, begrüßen dieses Urteil natürlich, denn ihrer Meinung nach ist diese präsidiale Immunität in der Verfassung verankert, um den Präsidenten zu schützen. Sonst könne er keine Entscheidungen treffen, ohne potenzielle Strafverfolgung zu fürchten. Wenn man liberale Amerikanerinnen und Amerikaner fragt, dann hat das Gericht hier etwas getan, was die Verfassung eigentlich verhindern sollte, nämlich dem Präsidenten uneingeschränkte Macht zu geben, wie einem König. Die Liberalen befürchten, dass diese Entscheidung des Supreme Courts ein echter Rückschritt für die USA sein könnte. Im schlimmsten Fall in Richtung einer Oligarchie oder einer Autokratie, in der eine Minderheit die Mehrheit tyrannisiert. Ja, und dieser Riss in der Auslegung der Verfassung zieht sich durch die jüngere Geschichte der USA und wird eigentlich immer schlimmer.
Hallo, ihr hört den Terra X Podcast, Der Riss. Es geht um die USA und die große Frage, wie dieses wunderschöne Land an einem Punkt angekommen ist, an dem seine Demokratie auf dem Spiel steht. Und wir sind eure Hosts. Ich bin Siani Sophia Höder, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Tongjin Smith, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Ja, der tiefe Riss, der das Land, die Gesellschaft, alles durchzieht, zeigt sich jetzt, wo Donald Trump zur Wahl steht, so deutlich wie noch nie zuvor. Beim Beten, vor Gericht, bei der Frage, wo du wohnst, auf welche Schule du gehst, was du isst, wie lange du leben wirst und wie viel Geld du in diesem Leben jemals verdienen wirst. Und natürlich immer und überall beim Thema Race. Alles, wirklich alles in den USA ist politisch. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie es dazu gekommen ist.
Genau. Aber wir sind natürlich viel mehr als ein History-Podcast. Unser Motto ist frei nach dem Schriftsteller William Faulkner. Das Vergangene ist nicht tot, Es ist nicht einmal vergangen. Es wirkt sich aus bis ins Hier und Heute.
Und genau da fangen wir an. In einem holzvertäfelten Saal des obersten Gerichtshofs im US-Bundesstaat Massachusetts.
This is critical language. Page 592.
Es ist der 2. Dezember 2014. Sieben Richterinnen und Richter sitzen an einem Langtisch in einem Halbrund, kramen in ihren Akten. Hinter ihnen hängen schlaff die Flaggen der USA und des Bundesstaats Massachusetts. Die Mitschnitte solcher Sitzungen veröffentlicht das Gericht bei YouTube.
We find that they guarantee the individual right to possess and carry weapons in case of confrontation.
Wer spricht denn da genau und worum geht es?
Das ist Benjamin Keane, der Pflichtverteidiger von Jamie Kitano. Jamie ist eine junge Frau, damals Anfang 30, die in New Bedford lebt. Das ist ein Ort, der ungefähr eine Autostunde südlich von Boston ist. Eine 100.000 Einwohnerstadt. Also mittelgroß in den USA. Hier leben viele Menschen mit Wurzeln in Kap Verde, einem Inselstaat westlich von Afrika. Und Jamie ist vor Gericht wegen eines Verstoßes gegen das Waffenrecht. In den USA gibt es zwischen 250 und fast 400 Millionen Handfeuerwaffen im Privatbesitz. Also je nachdem, welche Statistik man aufruft. Also bei einer Bevölkerung von rund 340 Millionen Menschen. Ne? Wie ist denn deine Haltung, Siani, zu freiverkäuflichen Waffen?
Naja, ich find's schwierig. Ich find's total schwierig, weil wenn man sich das so, also diese Zahl auf 100 Amerikaner und Amerikanerinnen kommen etwa 120 Schusswaffen. Das sind so unfassbar viele Waffen. Und als ich mal einen Dreh in Oklahoma hatte, gab es so in Restaurants so Symbole, die gezeigt haben, dass Waffen in dem Restaurant nicht erlaubt waren. Also die Leute sollten ihre Waffe im Auto lassen. Mhm. Da wurde mir erstmal bewusst, warte mal, ich laufe jetzt hier durch ein Land. Mhm. Und durch einen Bundesstaat, wo Menschen einfach also eine Waffe an sich tragen, während ich einkaufen gehe. Und das ist schon krass.
Ja, aber bei der Gewalt, die in den USA halt herrscht, also ne, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Es gibt diese Waffen, also gibt es Gewalt, sag ich. Mhm. Andere Leute würden sagen, die Gewalt ist da und deswegen brauchen wir die Waffen, um uns irgendwie dagegen zu schützen. Ja, ich frage das eben, weil der Riss in der amerikanischen Gesellschaft sich auch an dieser Frage eben sehr deutlich zeigt, ob man eben für oder gegen Waffen ist. Also ganz grob kann man sagen, Republikaner wollen an einem Waffengesetz festhalten, also einem liberalen Waffengesetz, das fast jedem und jeder erlaubt, eine Waffe zu Hause zu haben. Und die Demokraten wollen dieses Grundrecht einschränken. Aber der Fall von Jamie, über den wir heute sprechen, erzählt uns noch viel mehr über die Verfassung. Und zwar darüber, was sie für ganz normale Menschen wie Jamie tut oder halt auch eben nicht. Und darüber, wie sie von allen Seiten instrumentalisiert wird. Jamie Caetano war nach allem, was wir wissen, weder pro-gun noch anti-gun, sondern vor allem dafür, dass ihr Ex-Freund, mit dem sie übrigens zwei Söhne hat, sie endlich in Ruhe lässt. Von ihren Freundinnen und Bekannten wird Jamie für ihr großes Herz geliebt, ihren Witz, ihre laute, unverstellte Lache. Sie mag den marokkanisch-amerikanischen Rapper French Montana und engagiert sich für den Tierschutz. Und Jamie weiß, wie sie sich als eher kleine Frau auch gegen große Männer behauptet. Nur bei einem klappt es nicht, ihrem Ex-Freund. Der ist, wie es in einigen Gerichtsdokumenten heißt, abusive, also gewalttätig. Jamie erwirkt zwar auch einige Kontaktverbote gegen ihn, aber das nützt halt am Ende nichts. Ihr letzter Ausweg, um sich gegen seine Übergriffe wehren zu können, besorgt sie sich eine sogenannte Stungun, also einen Elektroschocker. In der Regel kann man mit so einer Stungun niemanden töten, sondern jemanden eigentlich nur außer Gefecht setzen. Es reicht, dass Jamie den Schocker ihrem Ex-Freund zeigt, zur Abschreckung.
Ja gut, dann ist ja eigentlich alles geklärt.
Leider nein. Am 29. September 2011 sitzt Jamie in ihrem Auto auf einem Supermarktparkplatz, als Polizisten auf sie zukommen. Sie sei vom Ladendetektiv des Supermarktes beschuldigt worden, in einen Diebstahl involviert zu sein, zusammen mit ihren Begleitern.
Aber also, ich verstehe jetzt nicht so wirklich, was es jetzt mit ihrem Ex-Freund zu tun hat.
Werden wir gleich sehen, weil der spielt erstmal hier gar keine Rolle. Okay. Aber es ist einfach die Tatsache, dass ne, die Polizisten dann fragen, ob sie ihr Auto durchsuchen dürfen und ihre Handtasche. Mhm. Und dort finden sie halt diesen Elektroschocker, der halt aussieht wie eine Waffe. Und daraufhin nehmen die Polizisten Jamie fest. Der Vorwurf, illegaler Waffenbesitz, und ihr drohen bis zu 2,5 Jahre Gefängnis.
Aber also das ist ja keine Waffe. Und plus das Second Amendment, da wissen wir ja, Amerikaner und Amerikanerinnen lieben Waffen und Waffenbesitz ist erlaubt. Also ich verstehe nicht, warum das jetzt ein Problem ist.
Das ist genau der Grund, weshalb wir über diesen Fall reden. Jamie wird nämlich tatsächlich schuldig gesprochen.
Oh.
Und zwar vor einem sogenannten District Court, also einem Bundesbezirksgericht. Der Elektroschocker war demnach illegal und laut Urteil hat Jamie gegen das geltende Waffenrecht in Massachusetts verstoßen. Aber ihr Verteidiger sieht es anders. Er bringt jetzt die US-Verfassung ins Spiel und glaubt, dass das Gesetz aus Massachusetts damit clasht. Und Jamie legt somit Widerspruch gegen das Urteil ein. Ja, natürlich hätten wir sehr gerne mit Jamie über all das gesprochen, so 10 Jahre nach dem Fall. Schließlich macht so ein Fall auch, ne, der überregional Aufmerksamkeit erregt hat, auch echt was mit dir. Aber Anfang 2020 ist sie leider aus uns unbekannten Gründen mit nur 37 Jahren verstorben. Deshalb wollte auch ihr Anwalt nicht mit uns sprechen und auch keiner von ihren Verwandten, also zumindest nicht on the record. Aber off the record, also zu einem Hintergrundgespräch, konnten wir ihn einladen. Und wir können ihn aus diesem Mitschnitt im Gerichtssaal hören.
Selbstverteidigung, das findet sich hier im Second Amendment.
It's there in the Second Amendment, so says Heller.
Du kennst das vielleicht von anderen großen Themen wie Abtreibung oder Ehe für alle oder Migration bzw. Einwanderung. Und da gibt es oft ein ziemliches Kompetenzgerangel zwischen den verschiedenen Instanzen und den Gerichten. Also die Diskussionen dauern dann lange und meistens werden sie erst durch eine Entscheidung des Supreme Courts, also des obersten Gerichtshofs, dann in die eine oder die andere Richtung beendet. Man kann eigentlich als Faustregel sagen, je länger der Marsch durch die Instanzen dauert, desto politischer ist die Sache und desto mehr Geld steckt da auch drin, also von der einen oder anderen Seite, um ihre jeweiligen politischen Interessen rechtlich durchzusetzen. Und desto lauter ist auch entsprechend der Vorwurf, das Gericht fälle politische Urteile, also schon immer. Das Abtreibungsurteil Roe v. Wade aus den 70er Jahren ist so ein Beispiel. Es wird von Liberalen als Zeitenwende gefeiert und von Konservativen immer als liberaler Willensakt kritisiert. Die Kritik lautet entsprechend, dass die Demokraten, koste es, was es wolle, dieses Urteil durchgedrückt hätten. Dass es eben mehr eine politische Entscheidung als ein juristisches Urteil war und dass es tatsächlich nur so lange gelten konnte, weil die Demokraten die Macht über den Supreme Court hatten. Daran erinnert die Historikerin Jill Lepore die US-Demokraten auch gerne, die sich jetzt über die inzwischen konservative Mehrheit im Gericht aufregen. Jill Lepore lehrt an der Harvard University und spricht in diesem Zusammenhang gerne von Amnesie.
Es gibt in der amerikanischen Geschichte eine Art Muster, das eigentlich nicht überraschend ist. Nämlich, dass jede politische Partei, die keine Mehrheit im Supreme Court hat, mit dem Supreme Court als Institution unzufrieden ist und beginnt, ihn als politisch zu bezeichnen.
Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich Jamies Fall. Jamies Anwalt Benjamin Keen sagt in der Berufungsverhandlung, sie wolle sich mit dem Elektroschocker nur selbst verteidigen, also gegen ihren Ex-Freund. Es ist ja nicht so, als ob sie ihn angreifen will, sondern sie will ihn nur sich vom Leib halten. Und das wird vom Second Amendment der Verfassung ganz klar geschützt.
Es ist eigentlich ganz faszinierend, dass dieses Argument Schutz und sich schützen wollen, ist ja eigentlich so ein Gedanke von der Pro-Gun-Fraktion sozusagen. Also die quasi auch immer sagen, oh, man braucht ein Gewehr auf der Terrasse, um sich von einem Einbrecher zu schützen oder ihn zu verscheuchen oder so. Also es ist ja eher Pro-Gun.
Ja, dann schauen wir doch mal rein, was eigentlich im Second Amendment drinsteht. Da steht nämlich, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Auf gut Deutsch, grob übersetzt, um die Sicherheit eines freien Staates zu garantieren, ist eine Miliz notwendig. Und dafür darf jede Bürgerin, jeder Bürger dieses Staates oder eines Staates eine Waffe besitzen. Es gibt dazu verschiedene Interpretationen. Schutz gegen Tyrannei zum Beispiel, Schutz gegen eine Invasion von außen und Selbstverteidigung. Und darauf will Benjamin Keen hinaus. Jamie hat den Elektroschocker zur Verteidigung benutzt, beziehungsweise sie hat ihn nicht mal eingesetzt, ne? Sie hat ihn ihrem Freund ja nur gezeigt. Und das ist durch das Second Amendment geschützt. Was Massachusetts zu Elektroschockern sagt, ist also im Grunde genommen hinfällig.
Weißt du was, ich finde vor allem einen Aspekt von dem, was du jetzt gerade über das Second Amendment vorgelesen hast, so interessant. Was hat es mit den Milizen auf sich?
Ja, das ist diese Idee der Bürgerwehr, ne? Also die Bürger und Bürgerinnen können sich wehren gegen eine Tyrannei, entweder eine von außen oder, ne, der Obrigkeit. Lass uns deswegen vielleicht mal kurz darüber sprechen, wie dieser Absatz überhaupt entstanden ist. Dieser zweite Zusatzartikel zum Recht auf Waffenbesitz geht zum einen zurück auf die britische Rechtstradition, wonach jeder Bürger Waffen tragen dürfen soll. Das machte man halt im 18. Jahrhundert so, kurz nach der amerikanischen Revolution. Zum anderen aber wollten sich die Siedler und Siedlerinnen einfach auch verteidigen können gegen potenzielle Feinde, aber auch gegen englische Soldaten, die nach dem Unabhängigkeitskrieg noch immer in verschiedenen Gegenden in den USA stationiert waren. Als Feinde galten den Siedlern aber auch die indigenen Völker, die sie zum großen Teil selbst mit Waffengewalt von ihren Ländern oder von ihrem Land vertrieben hatten. Und im Zweifelsfall eben auch wollten sich diese neuen Amerikanerinnen und Amerikaner gegen eine potenziell feindlich gesinnte Regierung auch wehren können. Und erschwerend kam noch hinzu damals, das junge Land war politisch und wirtschaftlich schwach. Immer wieder gab es Aufstände verschiedener Art. Die 13 Kolonien waren ja entlang der Ostküste. Und dann alles, was dahinter war, war jetzt erstmal Wildnis.
Ja.
Ja, und davor hat man ja auch Angst.
Ja, absolut.
Ne? Also dafür hat man sich dann im Zweifelsfall dann auch bewaffnet.
Besorgt.
Genau. Ja, und in diesen unsicheren Zeiten treffen sich jetzt im Sommer 1787 eben in Philadelphia 55 Delegierte aus 12 der damals 13 Bundesstaaten, um eine Verfassung zu schreiben, um eben diese Unabhängigkeit zu besiegeln mit einer eigenen Verfassung. Und am Ende war es so, es war Eile geboten für die sogenannten Gründungsväter, die Framer, wie Daniel Ziblatt, Politikwissenschaftler der Universität Harvard in Boston, sagt.
Um also so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, saßen sie in diesem sehr heißen Sommer 1787 in diesem Raum. Der hatte sogar geschlossene Fenster, weil sie nicht wollten, dass Journalisten das Geschehen beobachten. Es gab keine Klimaanlage, es war sehr heiß und feucht und sie trugen zu dieser Zeit schwere Wollkleidung. Es war also keine wirklich angenehme Umgebung, denn sie mussten schnell Kompromisse eingehen. Sie hatten nicht die Vision, eine perfekte Republik zu schaffen. Viele Institutionen waren improvisiert oder basieren auf Kompromissen, und damit haben wir heute noch zu kämpfen.
Von Daniel Ziblatt hören wir später noch mehr. Er ist einer der profiliertesten Kenner und Analytiker der US-amerikanischen Politik. Und man kann ihn auch guten Gewissens ins liberale Lager einsortieren, weil er zu denen gehört, die sich eben darum sorgen, wie die Republikaner unter anderem das Rechtssystem aushöhlen. Seine Bücher How Democracies Die, also wie Demokratien sterben, und Tyranny of the Minority, also die Tyrannei der Minderheit, die er mit seinem Harvard-Kollegen Stephen Levitsky geschrieben hat, sind in den USA absolute Bestseller und übrigens auch in Deutschland. Aber sie geben ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, dass die USA mit den Kompromissen von 1787 noch lange weitermachen können.
Weißt du, was mich an dem Ganzen fasziniert? Hm. Wie quasi dieses Committee da sitzt unter diesen Bedingungen und so große Entscheidungen trifft, die 200 Jahre danach immer noch so einen Rieseneffekt auf die USA haben, und dass dann Dinge quasi entschieden werden in dieser Hast, weil einem zu heiß ist und man zu dicke Kleidung anhat.
Ist schon schlimm. Wobei, so hastig waren die wohl gar nicht. Diese Debatten haben sich wohl endlos hingezogen, weil die Einzelstaaten alle eben unterschiedliche Interessen hatten und man ist sich einfach nicht einig geworden. Und am Ende hat Alexander Hamilton sogar eine Monarchie vorgeschlagen.
Wow. Wenn wir uns nicht entscheiden können.
Genau, aber eine Monarchie, das wollte wirklich keiner.
Ja.
Und so kam es eben zu diesem Kompromiss. Ne, der Punkt ist aber hier letztendlich, ne, die US-Verfassung von damals spiegelt den Geist der Aufklärung des 18. Jahrhunderts durchaus. Also man merkt es schon.
Ja.
Aber im Grunde beruht sie eben auch auf der Idee, dass man Kompromisse finden muss.
Mhm.
So eine Diskursivität auch im Grunde braucht.
Ja.
Dass man im Zweifel eben die Verfassung anschauen muss und sie dann interpretiert.
Ja.
Und das ist eigentlich ziemlich genial, wenn man es genau betrachtet. Weil es nämlich bedeutet, dass man sich immer wieder zusammensetzen kann und über die Dinge sprechen kann. Das Problem ist nur, viele Leute in den USA haben aufgehört, miteinander zu sprechen. Ja, das ist wieder so ein Schritt zurück zu unserem Fall Caetano versus Massachusetts in dem Gerichtssaal des Supreme Judicial Court in Boston im Dezember 2014. Und hier versucht Jamies Anwalt Benjamin Keene, die Richterin, davon zu überzeugen, dass das Gericht in der niedrigeren Instanz Jamie zu Unrecht verurteilt hat.
Good morning. My name is Michael Caneb. I'm an assistant district attorney from Middlesex. on behalf of the Commonwealth.
Das ist Michael Caneup, der stellvertretende Staatsanwalt, und er findet, dass Jamies Elektroschocker nicht vom Second Amendment gedeckt ist, weil, so in seiner Argumentation, Elektroschocker hat es noch gar nicht gegeben, als die Verfassung und ihre Zusätze geschrieben wurden.
As this court said in Gauss, there are two conditions that need to operate for the Second Amendment to apply.
Ja, und das ist ein spannender Moment. Im Grunde genommen tut Caneup hier so, als wäre es noch immer 1787. Und er legt die Verfassung also ziemlich wörtlich aus. Man nennt das originalistisch.
Genau, und deswegen darf sich Jamie in der heutigen Zeit nicht verteidigen.
Und das zeigt eigentlich ganz deutlich, es gibt am Ende zwei Lesarten für die Verfassung, also zwei Denkschulen. Also die Verfassung hat übrigens 7600 Wörter, ist in 7 Artikel unterteilt und hat 27 Verfassungszusätze. Also was ist auch so spannend an dieser Verfassung? Im Kern ist sie erhalten geblieben. Und dann hat man immer wieder einzelne Zusatzartikel sozusagen dran gepappt, ja, um die Verfassung zu erweitern. Und für die sogenannten Originalisten ist es so, dass man diese Verfassung und die Zusatzartikel eben 1:1 verstehen und anwenden muss. Also halt eben genauso wie Ende des 18. Jahrhunderts, so wie es damals gemeint war und wie man es aufgeschrieben hat. Und geht es nach der amerikanischen Historikerin Jill Lepore, ist das immer wieder problematisch.
On the far right,
rechte Vordenker wollen die Verfassung wiederherstellen. Diese Art der Verfassungsauslegung wird als Originalismus bezeichnet. Demnach muss das Land zu seinen Ursprüngen zurückkehren. Das heißt, der Supreme Court soll sich bei jeder Entscheidung, die ihm vorgelegt wird, auf die ursprüngliche Verfassung von 1787 beziehen und die Verfassungsmäßigkeit jedes Gesetzes anhand des ursprünglichen Textes und seiner Tradition beurteilen.
Text, meaning and its tradition. So there's this very, very strong, very impassioned.
Man ist hier sehr, sehr entschlossen, in der Vergangenheit nachzusehen, wie wir unser Leben heute leben sollten.
How we ought to live our lives today.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Religionsfolge, dieses wie wird die Bibel gelesen? Und hier geht es auch darum, wie wird die Verfassung gelesen?
Ja, deswegen ist es vielleicht nicht ganz falsch, wenn man sagt, die amerikanische Verfassung ist neben der Bibel vielleicht der Text, der die USA am meisten beeinflusst hat oder vielleicht auch die moderne Zeit. Weil auf der anderen Seite gibt es nämlich die sogenannten Living Constitutionalists. Die sagen, Gesellschaften verändern sich, also müssen auch die Regeln, nach denen sie funktionieren, angepasst werden.
That is generally the position of progressives, to kind of,
Vertreter einer progressiven Politik wollen die Geschichte ausklammern, weil sie von Ungerechtigkeiten geprägt ist. Und diese lassen sich nur wieder gut machen, indem man nach vorne blickt. Grob gesagt, spaltet diese Frage nach dem Umgang mit der Geschichte die parteipolitischen Lager. Die Konservativen sagen, die Geschichte sollte das heute beeinflussen. Die Progressiven sagen, das sollte auf keinen Fall passieren.
Ja, und genau diese beiden Denkschulen treffen in Jamies Fall aufeinander und sie sind eigentlich unmöglich zusammenzubringen. Also ein Punkt, an dem es tatsächlich kracht, dieses Recht, eine Waffe zu besitzen und sich damit zu verteidigen, war verfassungsmäßig lange auf das eigene Haus beschränkt, das man damit verteidigen durfte. Die Anklage tut jetzt aber so, als wäre das immer noch, naja, der Umstand, in dem man eine Waffe benutzen darf. Ja. Und Jamie Catanos Ex-Freund hat ja aber auch vor der Arbeit aufgelauert. Außerdem war sie zu dieser Zeit wohnungslos. Also es klingt ziemlich absurd für sie, ne?
Ja.
Und genau in diese Richtung argumentiert eben auch ihr Anwalt.
I think the facts are relevant.
Diese Tatsachen sind relevant. Und sie zeigen, wie absurd die Folgen sind. Das legt nahe, dass es hier ein verfassungsrechtliches Problem gibt.
Und wer ein constitutional problem klären lassen möchte, muss dafür vor den US Supreme Court ziehen. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, die Keane und Jamie jetzt bleibt. Denn das Gericht folgt der Staatsanwaltschaft und entscheidet gegen sie.
Wie oft landen solche Fälle vor dem Supreme Court?
Naja, man sagt, es sind pro Jahr so zwischen 7.000 und 8.000.
Okay.
Aber die obersten Richterinnen und Richter befassen sich mit nur ungefähr 1% dieser Petitionen dann tatsächlich. Okay. Der Rest wird von Mitarbeitenden des Gerichts aus ganz unterschiedlichen Gründen halt abgelehnt.
Okay, das ist nicht besonders motivierend.
Ja, und dennoch ist Benjamin Keane davon überzeugt, dass Jamie unschuldig ist. Mhm. Und deswegen probiert er es halt. Und nach gut einem Jahr steht dann die einstimmige Entscheidung des Gerichts auch fest, Jamie wurde zu Unrecht verurteilt. Mhm. Zur Begründung haben die Richterinnen und Richter sehr pointiert auf zwei ihrer eigenen Urteile zum Thema Waffenbesitz verwiesen. Und in beiden Fällen wurde das Second Amendment so ausgelegt, dass jeder bzw. jede das Recht hat, sich mit einer Waffe selbst zu verteidigen. Selbst wenn es diese Waffe zum Zeitpunkt der Verfassungsentstehung noch gar nicht gegeben hat.
Okay, also das bedeutet ja, dass es im Prinzip zu einer Ausweitung des Waffenrechts geführt hat.
Absolut.
Aber mal zurück zu Jamie. Was hat diese Entscheidung denn jetzt letztendlich für Sie bedeutet?
Naja, ein Gericht in Massachusetts hat dann ihren Fall neu verhandelt und hat sie am Ende von allen Vorwürfen freigesprochen und ihre Akte ist auch entsprechend bereinigt.
Das ist gut.
Ja, also das war für ihren Anwalt Benjamin Keene auch wirklich das wichtigste Anliegen, denn mit einer Vorstrafe, wissen wir, wäre es für sie sehr schwer geworden, einen Job zu finden oder eine Wohnung und so weiter. Ja, aber dieser Fall zeigt halt eben auch, wie sehr die Verfassung direkt in das Leben der Menschen eingreift. Ja, das Fazit lautet, der Supreme Court und seine Interpretation der Verfassung spielt eine zentrale Rolle für die Verfasstheit der Gesellschaft. Der Supreme Court ist der Ort, wo der gesellschaftliche Riss gekittet werden könnte. Und er ist der Ort, wo die besten Juristinnen und Juristen des Landes in der gebotenen Ruhe über strittige Rechtsfragen zum Wohle des Landes entscheiden können, oder?
So, thanks so much for having me on. My name is Aziz Rana. I'm a law professor.
Ja, das ist Aziz Rana und er ist der Experte für gebrochene Versprechen im Verfassungsrecht.
I teach constitutional law.
Ich lehre Verfassungsrecht am Boston College in den USA. Ich bin der Autor von The Constitutional Bind: How Americans Came to Idolize a Document That Fails Them.
Genialer Titel.
Ja, finde ich auch sehr schön. Das ist ein ziemlich dicker Schinken übrigens. Und er zeigt darin eigentlich sehr schön auf, wie die Amerikanerinnen und Amerikaner dazu kamen, dieses Dokument zu vergöttern, was sie eigentlich immer wieder enttäuscht. Aziz Ranas Mutter kommt aus den USA, sein Vater ist aus Kenia. Als Kind hat er deswegen dort relativ viel Zeit verbracht, was seinen Blick auf die USA und die Verfassung sehr geprägt hat und ihn in der Welt der Verfassungsexperten wirklich auch herausstellt, weil er oft um viele Ecken denkt und Punkte miteinander verknüpft, die nicht unbedingt auf den ersten Blick super obvious sind. Rana analysiert 122 Jahre Verfassungsgeschichte. In dieser Zeit ist in den USA extrem viel passiert. Haben wir auch schon in unseren vergangenen Folgen davon gehört. Die Sklaverei wurde abgeschafft. Das Wahlrecht erst für schwarze Amerikaner, dann auch für Frauen, also alle Frauen, eingeführt. Dann wurde die Segregation der Rassen aufgehoben. Schwarze und Weiße durften also dieselben Schulen, Universitäten, Kinos, Restaurants etc. besuchen. Schließlich wurde auch noch die Abtreibung bundesweit legalisiert und das Wahlalter von 21 auf 18 gesenkt. Und das waren jetzt nur die ganz großen Klopper, weil die richtigen sperrigen Teile wie die diversen Kriege fehlen natürlich in unserer Liste. Und so wurde die US-Verfassung laut Rana in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als beinahe perfekte Blaupause für liberale Demokratien verstanden. Sicherlich auch, weil die Demokraten in dieser Zeit die Kontrolle über den Supreme Court hatten, der den inklusiven Grundgedanken der Unabhängigkeitserklärung übersetzt in die Architektur des jungen Staates.
Yeah, so the dominant way.
Ja, die vorherrschende Art und Weise, wie die US-Verfassung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstanden wurde, ist die Vorstellung, dass das Verfassungssystem eine nahezu ideale Destillation der liberalen Demokratie darstellt. Und wenn die Leute von der Großartigkeit der Verfassung sprechen, dann meinen sie in Wirklichkeit eine Reihe von unterschiedlichen ideologischen Verpflichtungen. Erstens bedeutet die Unterstützung der Verfassung notwendigerweise auch die Unterstützung einer Vision der Unabhängigkeitserklärung, insbesondere der Idee in der Erklärung, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Es gibt also eine Lesart der Verfassung durch die Erklärung.
Die Verfassung wird in dieser Zeit, also am Anfang des 20. Jahrhunderts, zu einer Art US-amerikanischen Glaubensbekenntnis.
Ja, was auch erklärt, warum so viele Amerikaner und Amerikanerinnen daran festhalten, weil da so viel imaginiert und hineingeträumt wird.
Tatsächlich. Aber genau das kritisiert eben Aziz Rana an der amerikanischen Verfassung. Sie sei immer noch oder sei immer schon ein Dokument der Eroberung gewesen. Ja, also im 20. Jahrhundert, vor allem im Ausland. Also man denkt jetzt irgendwie so Blaupause für eine liberale Demokratie, wo die US-Verfassung eben als Vorbild für andere Staaten herhalten musste. Also für einen liberalen, argumentierenden Wissenschaftler wie Rana ist die Sache glasklar. Noch mehr aber zeigt eben dieser Charakter sich der Verfassung natürlich im Inland. Also nicht nur im Ausland, sondern vor allem im Inland, wo sie der rechtliche Rahmen war für die Unterwerfung der indigenen Amerikanerinnen und Amerikaner, also der Native Americans. Die Zwangseingliederung in dieses Projekt Vereinigter Staaten weißer, gewalttätiger, aus Europa stammender Siedler und Siedlerinnen.
One of the things.
Die Siedler hatten unter anderem ein Expansionsprojekt im Sinn. Aber es handelte sich um einen Kontinent, der mit großen Völkern von amerikanischen Ureinwohnern geteilt wurde, mit vielen verschiedenen politischen Gemeinschaften auf dieser riesigen Landmasse. Daher wäre es zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll gewesen, die Verfassung als ein Projekt der globalen Vorherrschaft zu betrachten. Aber der Gedanke, dass diese Verfassung dazu beitragen kann, ein Eroberungsprojekt in einer Weise zu erleichtern, die vielen Amerikanern heute unangenehm wäre, weil sie die Verfassung eher mit Anti-Imperialismus assoziieren, ist sicherlich richtig.
Wusstest du, dass Native Americans nicht nur eine funktionierende soziale Struktur hatten, sondern auch politische Strukturen?
Ja.
Ja? Man muss auch dazu sagen, und was für welche? Ne? Mhm. Ja, zu diesen politischen Strukturen gehörten natürlich auch Verfassungen, an denen sich die berühmten Gründungsväter wie Benjamin Franklin einiges abgeguckt haben. Zum Beispiel die Haudenosaunee, die man vielleicht eher unter dem deutschen Namen Irokesen kennt. Das war eine aus 6 eigenständigen Stämmen oder Völkern bestehende Konföderation im Nordosten der heutigen USA. Ein Staatenbund, der Schätzungen nach gut 600 Jahre älter ist als die USA. Die Verfassung der Haudenosaunee-Konföderation wird oft als die älteste partizipatorische Demokratie der Welt bezeichnet und gilt als Vorbild für die amerikanische Verfassung.
One of the great kind of achievements of Haudenosaunee constitutionalism.
Eine der großen Errungenschaften des Konstitutionalismus der Haudenosaunee ist das Bemühen, ernsthaft über Föderalismus nachzudenken. Wie schafft man Verfassungssysteme, die in der Lage sind, verschiedene Völker so zu integrieren, dass die unabhängige Fähigkeit dieser Völker zur Selbstbestimmung gewahrt bleibt? Und das ist absolut etwas, was die Verfasser der Verfassung damals im Sinn hatten, als sie sich mit der Frage beschäftigten, wie man die verschiedenen Kolonien, die englischen Kolonien, in eine einzige Republik oder ein einziges Gemeinwesen integrieren könnte.
Eine weitere Idee, die zwar auch in Europa schon diskutiert wurde, aber eben auch von den Haudenosaunee herrührte, die Gewaltenteilung. Keine Gruppe, kein Individuum sollte zu mächtig sein. Auch nicht der Präsident.
Also da stellt sich natürlich die Frage, wie die Gründerväter sich für diese Inspiration bedankt haben.
Gar nicht. Natürlich gar nicht.
Keine Überraschung.
Ja, im Gegenteil. Ne? Aus Angst vor den Native Americans schreiben sie, wie wir vorhin schon gehört haben, das Recht zum Waffenbesitz in die Verfassung, beziehungsweise in den 2. Zusatzartikel. Auf das sie, nämlich die Siedler und Siedlerinnen, sich immer verteidigen können. Und sie sind letztendlich auch in der Verfassung so eine Art Opfer.
Das rechtliche Verfahren, mit dem die Vereinigten Staaten Verträge mit indigenen Völkern unterzeichnet haben, ist das gleiche wie bei Verträgen mit anderen ausländischen Regierungen.
Das ist Rebecca Nagel.
My name is Rebecca Nagel. I'm a citizen of Cherokee Nation and I'm a journalist.
Ja, sie ist Journalistin und Bürgerin der Cherokee Nation. Sie lebt in Tahlequah im Nordosten des US-Bundesstaates Oklahoma. Das ist die Hauptstadt der Cherokee Nation. Die Cherokee Nation ist eine Besonderheit, die das US-Verfassungsrecht den indigenen Stämmen gewährt, also den Native Americans. Ein Staat im Staat mit fast 500.000 Bürgerinnen und Bürger, eine eigene Polizei, eigene Gerichte, eigene Sozialeinrichtungen und eben eine eigene Verfassung, die neben der Verfassung der USA existieren darf. Was auch erklärt, wieso Rebecca mit einer ganz anderen Perspektive aufgewachsen ist als das Gros der Amerikanerinnen und Amerikaner.
Wir wurden sozusagen dazu erzogen, Andrew Jackson nicht zu mögen. Den Präsidenten, der unsere Zwangsumsiedlung aus unserer Heimat veranlasst hat. Als ich ein Kind war, ging meine Großmutter extra zu seinem Grab, um darauf zu spucken.
Ja, Andrew Jackson ist tatsächlich einer der umstrittensten Präsidenten der USA. Während seiner Präsidentschaft wurde 1830 der Indian Removal Act erlassen. Ein Gesetz, das im Endeffekt mehr Land für die Siedler und Siedlerinnen nutzbar machen sollte, in dem tausende Indigene aus ihren Stammesgebieten im Osten des Kontinents in Gebiete westlich des Mississippis zwangsumgesiedelt werden sollten. Etwa 60.000 Menschen machten sich dann zu Fuß, auf Kutschen oder auch auf Dampfern auf in ihre neue Heimat, also nicht die gewählte neue Heimat, aber die sie quasi zwangsumgesiedelt wurden. Auf dem Weg starben ungefähr 12.000 von ihnen im Rahmen dieser Umsiedlung wegen Kälte, Krankheit, Erschöpfung. Man nennt das auch Trail of Tears, also den Pfad der Tränen. Und das ist ein wirklich fürchterliches Kapitel in der amerikanischen Geschichte. Ja, und jetzt rat mal bitte, liebe Siani, wessen Porträt Donald Trump einst ins Oval Office hängen ließ, als er Präsident wurde.
Oh mein Gott, das ist sein Ziel quasi, seine Inspiration.
Ja, Andrew Jackson.
Ja.
Ja. Ich glaube, Trump identifiziert sich mit Jackson, weil er genauso wie er so eine Art politischer Außenseiter war, auch ein Populist.
Mhm.
Und ja, auch irgendwie oft hart am Rand der Legalität agierte. Also im Fall des Indian Removal Acts setzte er sich sogar über ein Urteil des Supreme Courts hinweg. Der Supreme Court hatte die Umsiedlung eigentlich für illegal erklärt. Und der Grund war nämlich, das Gericht sah die Native Nations als eigenständige Nationen mit Anspruch auf eigene Gebiete. Das war Andrew Jackson und übrigens auch dem Bundesstaat Georgia, aber völlig wurscht. Konnte ihnen auch egal sein, denn der Präsident, und das ist ihm das Tragische, ist nicht notwendigerweise an Urteile des Supreme Courts gebunden. Also gab er dem Militär den Befehl, das Gesetz umzusetzen, und so kam es dann auch.
Ich denke, das ist einer der Kernpunkte, wenn es um die Behandlung indigener Völker in den Vereinigten Staaten geht. Wir haben eine Reihe von Gesetzen, die die Rechte indigener Völker schützen sollen, auch wenn sie sehr lückenhaft sind. Diese Gesetze werden aber oft ignoriert, wenn sie unbequem sind. Und so herrscht bei der Einhaltung von Verträgen durch die US-Regierung ein gewisses Maß an Gesetzlosigkeit.
Und um eines dieser Gesetze geht es in Rebeccas Podcast This Land. Daran hat sie mit einem Team von Reporterinnen und Reportern einen Fall aufgedeckt, der in ihren Augen das Potenzial hat, die Beziehungen der Bundesregierung zu den Stämmen für immer zu verändern. Der Fall heißt Brackeen v. Holland.
Okay, Brackeen versus Holland. Worum geht's in dem Fall?
Um die Frage, ob Native Americans Privilegien, die ihnen die Verfassung garantiert, behalten dürfen oder nicht. Aber eigentlich geht es um ein vierjähriges Mädchen.
Die Brackeens sind ein weißes Paar aus Texas. Sie hatten ein Pflegekind, ein indigenes Kind. Und das wollten sie adoptieren. Der Stamm des Kindes aber wollte, dass es von einer Stammesfamilie adoptiert wird. Die Brackeens haben, und das ist das Verrückte an diesem Rechtsstreit, dann tatsächlich das Sorgerecht für das Kind bekommen.
Also ein ganz normaler Adoptionsfall, könnte man sagen. Nicht unbedingt ein schöner Fall, aber das Vormundschaftsgericht wird schon seine Gründe gehabt haben. Aber es geht noch weiter.
Die Brackeens haben danach trotzdem Klage eingereicht. Der Grund? ICWA soll ihre verfassungsmäßigen Rechte verletzt haben.
Die Brackeens fühlen sich nämlich diskriminiert. Also nicht gleich behandelt vom ICWA, dem Indian Child Welfare Act, einem Gesetz aus dem Jahr 1978. Das schreibt eigentlich vor, dass Native-Kinder, wenn sie denn adoptiert werden, vorzugsweise von anderen Natives adoptiert werden sollen. Und genau das, also diese Bevorzugung, wird bei dem Fall verhandelt. Damit man das einschätzen kann, vielleicht mal kurz zum Hintergrund dieses Gesetzes. Bis in die 70er Jahre hinein, also bis eben dieses Indian Child Welfare Act, wurde gut ein Drittel der Kinder, die in Native-Familien in den USA geboren wurden, ihren Eltern weggenommen und in Internate, Heime, sonst wo hingesteckt, zu Adoptiv- und Pflegefamilien, ohne Bezug zu ihrer jeweiligen eigenen Kultur. Wirklich jahrzehntelang und jedes Jahr.
Ja, das war damals im 19. und 20. Jahrhundert so eine Praxis der US-Regierung und von verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen. Also wirklich so diese kulturelle Assimilation. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, die Idee war es ja, dieses Land zu erschaffen Und der Gedanke war ja auch, Natives auszulöschen, so dass man sagt, es waren Ureinwohner. Also auch der Begriff Ureinwohner, und die gab es mal und man hat quasi ihre Sachen genommen und in Museen ausgestellt. Das heißt, die Idee war ja wirklich, Natives sollten nicht mehr da existieren. Sie sind einfach Urvölker und jetzt gibt es halt die weißen Amerikaner und Amerikanerinnen und so. Und gerade zu dieser Zeit wurden sehr, sehr viele Natives-Familien, also Kids quasi, also Kinder aus diesen Familien gerissen. Sie sollten quasi auf Internate geschickt werden, in Pflegefamilien geschickt werden. Und der Gedanke war halt, Native-Kultur ist minderwertig, ist ausgestorben und sie sollen sich eher nach der weißen westlichen Kultur orientieren und sich anpassen. Und ganz viele AktivistInnen, also Native-AktivistInnen, sind dagegen vorgegangen.
Ja, und das ist im Prinzip so ähnlich wie bei den Brackeens. Und der ICWA, also das Gesetz, sollte eben diese Praxis dieses Kinderraubens im Grunde genommen beenden.
Und dieses Gesetz regelt verschiedene Dinge. Aber im Grunde sorgt es dafür, dass es für Bundesbehörden und Kinderfürsorgeorganisationen schwerer ist, indigene Kinder von ihren Familien zu trennen. Außerdem werden indigene Kinder vorrangig entweder bei Verwandten oder anderen Stammesmitgliedern untergebracht, wenn sie im Pflege- oder Adoptionssystem landen.
Erzähl mir mal den Fall genauer. Also sie haben ja schon das Sorgerecht für das Kind. Eigentlich ist ja die Sache erledigt. Sie haben das Kind, all is good, so. Und sie haben jetzt, ihre Familie ist gesichert, aber es geht ja weiter. Und das ist ja das, was so...
Genau. Das ist das, was so irritierend ist, ne? Weil der Fall kommt nicht am Ende vor das Supreme Court, weil die Brackeens sagen, dass ihr durch die Verfassung garantierten Rechte auf dem Spiel stehen. Eben durch die Privilegien, die die Natives haben. Ja, also übrigens, das hätten wir die Brackeens auch gerne alles selber erzählen lassen. Das hat aber leider nicht geklappt. Die Anfragen liefen ins Leere. Das ist schade, weil wir uns jetzt auf Berichte über dieses Paar verlassen müssen. Mhm. Und in diesen Berichten erwecken die Brackeens jetzt nicht direkt den Eindruck, dass sie ständig Diskriminierungserfahrungen machen. Aber sie behaupten, dass sie Diskriminierungserfahrungen machen als Weiße durch den ICWA. Ja, und Rebecca Nagel befürchtet, wenn das Gericht dem folgt, dann stehen automatisch noch mehr Privilegien auf dem Spiel. Also es geht im Grunde darum, ob Natives rechtlich als politische Einheit behandelt werden, als Sovereign Nations, denen dann halt bestimmte Privilegien zugestanden werden. Oder ob sie als eine Gruppe von Individuen angesehen werden, die diese Rechte dann eben nicht mehr hätten. Es geht um Jagd- und Fischereirechte, aber eben auch um Bodenschätze, um die Gestaltung des Schul-, Gesundheits- und Rechtssystems. Also man muss ja daran denken, ne? Also gerade Cherokee Nation, die haben ja, das ist eine Sovereign Nation, die haben ein eigenes funktionierendes politisches, gesellschaftliches System. Und Rebecca Nagel macht sich erstmal keine großen Hoffnungen, denn die Brackeens werden von Matthew McGill vertreten. Er ist Anwalt und Partner einer riesigen Anwaltskanzlei, die heißt Gibson Dunn. Die Kanzlei hat fast 2000 Anwälte in 21 Standorten weltweit. Zu ihren Mandanten zählen Riesenfirmen wie Apple, Facebook, Heineken oder eben auch der ehemalige Präsident George W. Bush.
Und die entscheiden sich jetzt, sich bei so einem Sorgerechtsstreit quasi einzuschalten.
Ja, und sogar pro bono, ne, für Umme. Da wird es aber gar nicht, also kleiner Reminder, ne, um das Sorgerecht gehen, ja, also das haben sie nämlich schon, sondern Rebecca vermutet eben nach ihrer Recherche, die sie für ihren Podcast gemacht hat, dass über diesen Sorgerechtsfall auch andere Privilegien gekippt werden sollen.
I mean, that's what it seems like. You know, the lawyer who represented the couple.
Der Anwalt, der das Paar in diesem Fall vertreten hat, reichte tatsächlich zur gleichen Zeit Klage ein. Darin behauptete er im Grunde, dass die Art und Weise, wie Stämme Casinos im Staat Washington betrieben, verfassungswidrig sei. Das Argument, es handle sich um Rassendiskriminierung, weil es nur Stammesangehörigen erlaubt war, solche Casinos zu bauen und solche Einnahmen zu generieren. Das war das Argument in Bezug auf Geld. Das Argument bezüglich der Kinder war, es sei ungerecht, dass eine indigene Familie bei der Adoption eines indigenen Kindes einer weißen Familie gegenüber bevorzugt wird. Man bekommt also eine Vorstellung davon, wie diese zwei Dinge zusammenhängen.
Native family would have an advantage to adopt a native child over a white family. And so it's not hard to see how the two things go together.
Das klingt krass. Aber hat Rebecca Beweise dafür?
Nein, aber die Quintessenz aus ihrer Recherche, eben ihr Vorwurf, ist, dass die Anwaltsfirma daraus einen Case machen will, den sie beliebig oft reproduzieren kann. Aber Rebeccas Vermutung ist es, dass es da halt eben tatsächlich um noch viel mehr geht, nämlich um das Land der Natives. Also von denen ihm übrigens laut einer Studie der Universitäten Yale, Colorado und Michigan im Verlauf der US-Geschichte knapp 99% weggenommen wurde. Also wir reden wieder über Eigentum. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist der rote Faden von der Verfassung. Eigentum muss beschützt werden.
Genau.
Für die weißen Amerikaner und Amerikanerinnen.
Das Interessante ist, es wurde den Natives ja schon weggenommen. Also könnte man zwar über Reparationen nachdenken, aber auf diesem Land, was ihnen weggenommen wurde, gibt es einen exklusiven Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Kohle, Gas, Wasser und alle anderen Dinge, die man zu Geld machen kann. Ja, und man könnte jetzt meinen, also wenn der Supreme Court eben konservativ besetzt ist, dass er sich zugunsten der weißen Interessen entscheiden würde. Aber ja, es ist anders gekommen. Und diesmal hat er sich für die Native Nations und ihre Souveränität entschieden.
Der Supreme Court hat ICWA also unterstützt. Unsere Sorgen vor dem, was passiert, wenn ICWA gekippt werden könnte, haben sich also nicht bestätigt. Zum Glück, denn das war eine echte Bedrohung, sowohl für indigene Kinder im Adoptions- und Pflegefamiliensystem als auch für die Zukunft der Stammessouveränität und des indigenen Bundesrechts. Das Worst-Case-Szenario, dass dieses wichtige Gesetz so gekippt wird, dass andere Gesetze dadurch gefährdet werden, ist also nicht eingetreten.
Aber es bleibt die Frage, was passiert, wenn Donald Trump gewählt wird? Das ist wirklich die große Frage. Kommt es dann zu einem großen Rachefeldzug und zu einer totalen Unterwerfung der Justiz? Ja, und Rebecca Nagel erwartet, dass Fälle wie der von den Brackeens zunehmen würden, weil Trump in der Vergangenheit immer schon seine Native Issues in Anführungsstrichen hatte.
A long time before he was president, he was a business developer.
Lange bevor Trump Präsident wurde, war er Unternehmer. Er hat einige Casinos an der Ostküste gebaut, die nicht gut liefen. Und dafür hat er ganz öffentlich und direkt die von Indigenen betriebenen Casinos in der Region verantwortlich gemacht. Er hat sozusagen ein ähnliches Argument vorgebracht, dass es unfair und diskriminierend für ihn sei, dass er seine Casinos nicht so betreiben kann wie die indigenen Stämme. Vor diesem Hintergrund gab es viele Befürchtungen, dass sein persönlicher Unmut seine Politik beeinflussen könnte.
Also nicht so gute Aussichten.
Nicht für die Natives und für die USA als Ganzes auch nicht. Und weil ein rechter Think Tank Ideen dazu liefert, damit die Republikaner die Macht unter Trump noch weiter ausbauen könnten, die Heritage Foundation und das Project 2025. Wir haben mit Francis Fukuyama auch darüber gesprochen. Also er ist bekannt als Autor des bekannten Essays The End of History, also das Ende der Geschichte. Darin hat er übrigens 1989 prognostiziert, dass sich nach dem Zerfall der Sowjetunion weltweit die liberale Demokratie gekoppelt mit der freien Marktwirtschaft als finale Regierungs- und Wirtschaftsform durchsetzen würde. Inzwischen hat er diese These verändert.
What this Project 2025 envisions is reviving
Das Project 2025 will eine Executive Order, eine Durchführungsverordnung wiederbeleben, die ganz zum Ende der ersten Trump-Administration erlassen wurde. Sie gibt dem Präsidenten die Möglichkeit, jeden Beamten oder jede Beamtin in der US-Verwaltung zu entlassen und auszutauschen. Viele Konservative wollen die Zeit der Vetternwirtschaft zurückbringen. Die Zeit, in der quasi jeder Bundesbeamte seinen oder ihren Job als Dank für seine oder ihre politische Unterstützung erhalten hat. Das untergräbt natürlich die Expertise und die Professionalität des öffentlichen Dienstes, der dann zu einem Schlachtfeld wird zwischen den Konservativen und den Linken, wenn es darum geht, die Kontrolle über die US-Regierung zu erhalten.
Wir wollten von Francis Fukuyama deswegen auch wissen, wie er in die Zukunft blickt. Er hat ja seine These vom Ende der Geschichte, also dass die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft die ganze Welt beherrschen werden, schon lange verändert. Und er sorgt sich um die amerikanische Demokratie.
I think that if you have a leading candidate for
Wir haben hier einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten, der sich einmal geweigert hat, dieses Amt friedlich niederzulegen, der im Wesentlichen versucht hat, eine Wahl zu kippen. Das an sich ist schon ein großer Fehler. Es untergräbt eines der grundlegendsten Prinzipien der Demokratie, nämlich die friedliche Übergabe der Macht nach einer Wahl. Und Donald Trump vertritt diese Position noch heute. Auch viele seiner Anhänger und Anhängerinnen glauben, dass die letzte Wahl gestohlen wurde. Also allein die Tatsache, dass er Präsidentschaftskandidat ist, zeigt, wie schlecht es um die demokratischen Grundwerte steht. Ich mache mir große Sorgen, dass so jemand wiedergewählt wird.
Jill Lepore sorgt sich nicht nur wegen Trump. Sie sagt im Grunde, dass die größte Bedrohung für die Demokratie die beiden Parteien sind. Und wie sie zu dem Thema stehen, das wir jetzt die ganze Folge über besprochen haben, nämlich zum Recht, zur Verfassung, zum obersten Gericht.
So, now you have the two, really only two political parties in the United States competing over what democracy is and who is best positioned to defend it and what the actual.
Die beiden politischen Parteien in den USA streiten darüber, was Demokratie ist, wer sie am besten verteidigen kann und wodurch sie eigentlich bedroht wird. Die Demokraten sind der Meinung, dass Trump eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Die Tatsache, dass er nicht an freie und faire Wahlen glaubt, dass er nicht zugeben wollte, dass er Wahlen klar und deutlich verloren hat und dass auch führende Republikaner das nicht zugeben wollten. Und wenn er im November gegen Kamala Harris verliert, könnte uns eine ganz ähnliche Situation bevorstehen.
So, that's how Democrats describe the threat to democracy. Republicans describe the threat to democracy.
Die Republikaner wiederum sehen die Bedrohung der Demokratie unter anderem in der politischen Verfolgung von Donald Trump, in den 4 Strafverfahren gegen ihn. In dem Verfahren, in dem ein New Yorker Gericht ihn in 34 Anklagepunkten für schuldig erklärte. In dem andauernden Versuch, Trump von der Wahl auszuschließen. Die beiden Parteien sprechen also beide von einer Bedrohung der Demokratie, von Wahlbeeinflussung. Aber sie sind genau entgegengesetzter Meinung.
Daniel Siebleut sieht ein Level an Gewalt als mögliche Folge.
I think that there are real legitimacy problems that the political system as a whole is facing if
Donald Trump gewählt wird. Vor allem wenn er ohne die popular vote, also die Volksmehrheit gewählt wird, fehlt ihm die Legitimität, auch wenn das die Regeln sind. Auf einer gewissen Ebene sollten wir dieses Ergebnis akzeptieren. Aber es wird eine Menge Leute geben, die über dieses Ergebnis nicht glücklich sein werden.
Like for instance, he's announced plans of using Homeland Security to go and try to find illegal migrants across the US.
Falls er gewinnen sollte, hat er angekündigt, dass er mit Hilfe des Heimatschutzes versuchen wird, Bundesbeamte von Tür zu Tür gehen zu lassen, um Menschen zu finden, die keine Papiere haben. Die sollen sie dann aus ihren Häusern holen und in Camps bringen. Das könnte Proteste und Konflikte hervorrufen.
Okay, und was sagt Aziz Rana?
Er ist Wissenschaftler, Siani. Er hat dieses unerschütterliche Vertrauen in die Liebe der Amerikanerinnen und Amerikaner zum Geschichtenerzählen.
Because the simple truth is,
die einfache Wahrheit ist, dass das Land zur gleichen Zeit den Zusammenbruch seines Verfassungssystems und seines globalen Projekts des amerikanischen Jahrhunderts erlebt. Und es ist keine Überraschung, dass diese Dinge gemeinsam zusammenbrechen, denn sie sind wirklich gemeinsam entstanden und waren tief miteinander verbunden. Die Amerikaner müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Elemente der klassischen amerikanischen Geschichte es wert sind, in der Gegenwart verteidigt zu werden, welche Elemente über Bord geworfen werden sollten und was das für die Art des politischen Systems des Landes und die Art der Welt, die das Land fördert, bedeutet.
Should be jettisoned and what does that mean for the kind of political system the country has and the kind of world the country promotes?
Also ja, ich glaube, das ist natürlich, stehen ganz viele komplizierte Prozesse irgendwie an. Ich glaube, diese Erzählung und diesen Mythos, den die USA aufgebaut hat, die aber viele Leute immer als Mythos enttarnt haben, weil sie einfach nicht in diese Erzählung hineingepasst haben, der bricht halt zusammen. Das heißt, es bietet ja eigentlich die Möglichkeit, endlich diese Geschichte, die ja nie gestimmt hat, einfach aufzubrechen und zu sagen, okay, jetzt let's try it again.
Ja, was ich total spannend finde und was mich immer wieder nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass diese Verfassung über 200 Jahre schon existiert. Also sie ist momentan die älteste noch funktionierende, in Gebrauch befindliche Verfassung.
Ja,
also auch wenn man nochmal zurückguckt und sich vergegenwärtigt, unter welchen Umständen sie geboren wurde und wie diese Zusatzartikel auch dazugekommen sind. Das heißt ja nicht, dass der letzte Zusatzartikel geschrieben ist. Also wir haben 27, es können auch 28, 30, 35 werden, we don't know. Aber ich finde es halt spannend, dass diese Verfassung eigentlich immer wieder zu Diskurs anregt, immer wieder zum Gespräch, sodass wir uns gegenseitig gar nicht aus dem Weg gehen können. Und jetzt, da ganz viele Menschen vielleicht ihre Stimme gefunden haben, die es in der Vergangenheit eben nicht hatten, die im Grunde genommen sagen, meine Geschichte ist ja noch gar nicht erzählt. Und gibt es nicht irgendwann vielleicht doch diese Möglichkeit, dass die USA mehr sind als nur die 50 Bundesstaaten, die in so einer Art White Supremacy geboren wurden? Also gibt es da nicht vielleicht auch so eine hoffnungsvolle Geschichte? Ich möchte gerne daran glauben. Und das ist so mein Hoffnungsschimmer am Ende.
Das war Folge 5 dieser neuen sechsteiligen Staffel von Der Riss.
In der nächsten Folge sprechen wir darüber, was die Medien mit dem Riss zu tun haben, der durch die USA geht. Eine Folge, die uns als Journalistin, Seani und mir, sehr am Herzen liegt.
Aber es geht auch um Hollywood. Denn Hollywood hat einen riesigen Anteil daran, wie die USA selbst auf den Riss in ihrem Land guckt. Und es geht auch um Tom Cruise.
Ich glaube, Filme als historische Quelle zu verwenden für die Geschichte, die sie darstellen, ist sehr schwierig. Aber Filme zu verwenden als historische Quelle für den Produktionszeitraum, das kann sehr spannend sein. Und da kriegen wir sehr viele Einblicke.
Die Serie USA Der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Autor dieser Folge ist Dominik Schottner. Zum Redaktionsteam gehören außerdem Christian Alt, Jochen Dreyer, Martin Krinner, Luna Laufer, Jackie Makumba, Nicole Markwald, Lucen Mendel, Alexandra Thehn, Lisa Wölfel und wir, Siani Sophia Höder und Tongjun Smith.
Sprecherinnen und Sprecher Viola von der Burg und das Redaktionsteam, Producerin USA Melanie Hillmann, historische Fachberatung Professor Michael Hochgeschwender von der LMU München, Audioproduktion Lenz Schuster, Distribution Shaika Tetik, Redaktion Kugel und Niere Johanna Baumann, Executive Producer Elisabeth Fee, Redaktion ZDF Heike Schmidt und Jens Monat.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Julio, wir wollen mit dir heute einen Blick werfen darauf, wer die wichtigsten Player sind. Jan, wem gehört der Gazastreifen eigentlich? Sophie, wir wollen mit dir heute drüber sprechen, wie es den Menschen in Israel eigentlich geht. Bist du bereit?
Ja.
In Lost in Nahost stellt Ann-Kathrin Wetter die Fragen, die die Community bewegen.
Und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten im Krisengebiet geben die Antworten.
Lost in Nahost.
In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.